Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Beim Koalitionsgipfel letzte Woche im Bundeskanzleramt wurde unter anderem auch über Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur gesprochen. Das Ergebnis war, es werden 3 Milliarden Euro zusätzlich für den Straßen- und Schienenbau bereitgestellt. Das Geld wird durch Umschichtungen im Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität mobilisiert. Insbesondere für bereits baureife Projekte. Kanzler Merz hat ja betont, alles, was baureif ist, wird gebaut. Das von der Bundesregierung im Zuge einer Reform der Schuldenbremse eingerichtete Sondervermögen von bis zu 500 Milliarden Euro soll bis 2036 in Infrastruktur und Klimaneutralität fließen und davon 100 Milliarden direkt an Länder und Kommunen. Dirk Meyer ist Professor für Ordnungsökonomik an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Er sieht an diesem Konzept einen Verschiebebahnhof für nicht gedeckte Ausgaben. Ich begrüße ihn jetzt und wir sprechen darüber. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Danowski aus Hamburg.
Zunächst mal, was meinen Sie mit diesem Verschiebebahnhof?
Der Verschiebebahnhof kann zweierlei bedeuten. Zum einen gibt es den sogenannten Kernhaushalt. Und jetzt können beispielsweise bereits vorhandene Investitionsprojekte umgewidmet werden in diese Sondervermögen, in das Sondervermögen Infrastruktur insbesondere. Dann haben wir im Kernhaushalt Platz für andere Dinge, wie beispielsweise die brennenden Sozialausgaben, die dann quasi die Investitionen ersetzen und de facto dann auf Kredit finanziert sind. Also keine Investitionen, sondern Kredite. Der zweite Verschiebebahnhof besteht aus den 3 neu im Mai im Grundgesetz formulierten neuen Möglichkeiten der Verschuldung. Das ist zum einen der Verteidigungssektor, die Bereichsaufnahme Verteidigung, wo alles über 1% des Bruttoinlandsproduktes, was für Verteidigung ausgegeben wird, kreditfinanziert wird. Da ist also kein Deckel drauf, ob das 3, 4, 5% sind, alles möglich. Zweitens diese 500 Millionen Infrastruktur und drittens 0,35 Zusatzverschuldung pro Jahr gemessen am Bruttoinlandsprodukt, was die Länder jetzt neu bekommen haben. Beispielsweise Hamburger Hafen, da müssen wir eine Menge renovieren, aber auch neu bauen für die Containerriesen. Der Hamburger Hafen ist auch ein militärisch wichtiger Punkt im Sinne von Umschlagplatz. Insofern könnte ein Teil dann aus dem Militärhaushalt oder aus dieser Bereichsausnahme Verteidigung reinfließen. Genauso brauchen Schiffe Landstromanbindung. Dann sind wir beim Klima- und Transformationsfonds. Die 100 Milliarden, die aus dem Infrastrukturvermögen oder besser Kreditfonds dort reinfließen, können dann einfach umgeschichtet werden für die sogenannte Klimaneutralität.
Und die Ergebnisse des Gipfels letzter Woche bestätigen die Ihrer Meinung nach den Begriff des Verschiebebahnhofs?
Also das, was man hören kann, auf jeden Fall. Denn diese 3 Milliarden, die jetzt zusätzlich reinkommen, die bestehen ja bereits. Und auch allein die Formulierung, dass das Infrastrukturvermögen, diese 500 Milliarden, ab 1.1.25 gezogen werden können, spricht ja dafür, dass bereits vorhandene Projekte vorgenommen werden können, also ganz klar Mitnahmeeffekte. In diesem Fall nicht zusätzlich, sondern es wird dann einfach Vorhandenes mitgenommen und dann ist Platz für, wie ich schon erwähnte, konsumtive Ausgaben.
Mhm. Sie haben diese 3 Milliarden für den Straßenbau auch schon erwähnt, die bereitgestellt werden. Verkehrsminister Schnieder hatte vor wenigen Tagen erst von einem Finanzierungsbedarf von 15 Milliarden gesprochen. Da das Geld nicht zur Verfügung steht, hat die Autobahn AG einen Baustopp verhängt. Warum ist trotz Infrastrukturvermögen da kein Geld da?
Ja, das Problem besteht darin, dass die Grundgesetzänderung durch ist, aber noch kein Durchführungsgesetz beschlossen worden ist. Das liegt lediglich im Entwurf vor. Und ehe dieses Durchführungsgesetz nicht beschlossen ist, können auch in diesem Bereich keine Ausgaben oder keine Kredite gewährt werden. Mit anderen Worten, die Bauindustrie steht im Augenblick vor gepackten LKWs, aber die dürfen nicht losfahren, weil kein Geld vorhanden ist. Es wurde bereits Geld und es wird jetzt Geld durch Umschichtungen vorgenommen, die der Haushaltsausschuss quasi beschlossen hat. Und diese Gelder kommen im Augenblick noch aus dem Kernhaushalt.
Ich muss ehrlich sagen, wenn man sich mit diesem ganzen Thema beschäftigt, ist es nicht immer einfach, da mitzukommen. Und oft kommt einem das wie ein Taschenspielertrick vor. Sie sagen Verschiebebahnhof, Aber die Frage ist doch, gibt es irgendjemanden in der Bundesregierung, der sich wirklich damit auskennt und da noch den Überblick behält? Oder sitzen die da und verlassen sich auf Sie?
Also auf mich wird sich sicherlich nicht verlassen werden. Ich war in der Anhörung dabei und wie das so häufig bei Anhörungen ist, wird man geladen, man darf dort seinen Standpunkt vertreten, aber es ist sehr selten, dass dann auch davon etwas in den Gesetzentwürfen hineinkommt. Ob jemand das durchblickt, ich denke schon, aber es ist wichtig, dass die gesamte Gesellschaft das nicht durchblickt, weil wenn sie es durchblicken würde, dann würde man sehen, dass all das, was gesagt wird an Zusätzlichkeit an Investitionen und hinsichtlich Generationengerechtigkeit, dass diese beiden Punkte in diesen augenblicklichen Politiken überhaupt nicht berücksichtigt wird.
Wir haben es auch schon angedeutet, es gibt möglicherweise auch eine Priorisierung in Sachen Bundeswehr, Ausgaben für Rüstung, für Verteidigung und die Infrastruktur guckt in die Röhre. Also bei all dem, was Sie jetzt beschrieben haben, ist das das, worauf es dann am Ende hinauslaufen wird?
Nein, so kann man das nicht sagen. Die Bereichsausnahme Verteidigung ist ein Sonderposten der Verschuldung, der nach oben hin offen ist. Da gibt es keine Konkurrenz quasi, außer dass irgendwann die Bundesrepublik Deutschland sozusagen als Schuldner in die Bedrohung kommt, so ähnlich wie es Frankreich zurzeit ein wenig geht. Das Infrastrukturvermögen, die 500 Milliarden sind nebenbei zu tätigen. Allenfalls könnte es sein, dass in gewissen Bereichen die Ressourcen knapp sind, auf Deutsch die Arbeitskräfte knapp sind und dann diese vielen Kredite vergeben werden, aber das, was der Staat dafür letztendlich bekommt, durch Preissteigerung verraucht. Da gibt es insofern eine gewisse Konkurrenz, aber es gibt keine Konkurrenz in dem Bereich zwischen den Krediten.
Der Investitionsbegriff im Sondervermögen ist ja breit gefasst und beinhaltet auch sogenannte konsumtive Ausgaben, also Subventionen unter anderem für E-Autos, aber auch private Fördermaßnahmen, ohne dass eine strenge Zusätzlichkeit der Mittel verlangt wird. Damit können staatliche Gelder in nicht prioritäre Zwecke umgelenkt werden. Was ist denn an dieser Auslegung problematisch? Und wie sollte der Investitionsbegriff stattdessen definiert werden?
Ja, von den 500 Milliarden gehen 100 Milliarden in den Klima- und Transformationsfonds. Dort gibt es keine öffentlichen Investitionen, sondern wie Sie schon gesagt haben, da wird beispielsweise im Augenblick die E-Mobilität, also privater Konsum, gefördert. Keine Investition. In dem Bereich der 100 Milliarden, die an die Länder und Kommunen gehen, fehlt das Kriterium der Zusätzlichkeit. Das heißt auf Deutsch, Mitnahmeeffekte sind möglich, Umwidmung in Konsum ist möglich und von daher haben wir in den Bereichen nicht das, was wir traditionell an Investitionen sehen, sondern in weiten Bereichen konsumtive Ausgaben. Und diese konsumtiven Ausgaben haben keine Langzeitwirkung im Sinne von, dass sie das Produktionspotenzial erhöhen. Die 300 Milliarden, die jetzt übrig bleiben für den Bund aus dem Infrastrukturvermögen, könnten das Produktionspotenzial heben, indem beispielsweise Brücken saniert werden, der Hamburger Hafen eine bessere Anbindung bekommt und so weiter und so fort. Aber das sind ja in erster Linie Reparaturmaßnahmen. Sprich, es wird nichts neu geschaffen, sondern das Alte wird renoviert. Damit schaffen sie keine neuen Produktionsmöglichkeiten, sondern können allenfalls das Vorhandene wieder fit machen. Und eine Wachstumsinitiative würde bedeuten, dass wir uns bei dem Kriterium der Zusätzlichkeit auf Neuinvestitionen, aber nicht auf Reparaturen festlegen. Diese 10% Zusätzlichkeit, die im Gesetzentwurf stehen, beziehen sich auf alles, was Investitionen betrifft, also vorrangig Reparaturen. Und das dürften in etwa schätzungsweise 80% der Mittel sein. Lediglich 20% könnten dann das Kriterium der Zusätzlichkeit erfüllen, indem Neuinvestitionen, also etwas Neues gemacht wird, sprich neue Datenautobahnen, dass wirklich neue Straßen irgendwo gebaut werden, wenn sie denn tatsächlich noch notwendig sein sollten. Wir sind eine alternde Gesellschaft, da steht auch das in Frage.
Wenn jetzt konsumtive Ausgaben damit einbezogen werden, führt das dann zu Fehlanreizen Ihrer Meinung nach?
Ja, nicht zu viel anreizen, sondern sagen wir mal so, wie man im Augenblick bei den Haushaltsverhandlungen sah und auch für die kommenden Jahre sieht, fehlen dem Finanzminister 127 Milliarden Euro, ich glaube bis 2028. Das heißt, es gibt Mittelknappheit. Und um diese Mittelknappheit zu lösen, sind natürlich diese neuen Schuldentöpfe sehr geeignet. Auch wenn sie das Label Zusätzlichkeit und Investition und Wachstum haben, werden sie genutzt, um dafür Freiräume für die im Augenblick gesellschaftlich angesagten Sozialausgaben zu bringen, die natürlich auch Wählerstimmen ermöglichen. Nehmen Sie einfach die Rente. Der Bundeszuschuss beträgt in etwa ein Drittel des Bundeshaushaltes, der in die Rente fließt. Die Mütterrente, die jetzt beschlossen worden ist, und Rente mit 63, das sind doch alles konsumtive Ausgaben, die möglich sind, um die Wählerschaft zu befriedigen.
Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang auch immer wieder auftaucht und wohl zentral ist, ist der Begriff der Schuldentragfähigkeit. Wenn Sie den ganz kurz erläutern könnten und sagen, was er in diesem Zusammenhang für eine Bedeutung hat.
Ja, Schuldentragfähigkeit heißt, dass die Bundesrepublik die aufgenommenen Kredite jetzt irgendwann wieder zurückzahlen kann, also die Kredite einschließlich Zinsen. Das setzt aber voraus, dass zukünftig neue Steuereinnahmen generiert werden müssen. Und wenn Sie Klimaschutz betreiben, E-Autos fördern, dann kommen da keine neuen Steuereinnahmen rein. Genauso die konsumtive Verausgabung wird nur mäßig neue Steuereinnahmen bringen. Sie können insbesondere neue Steuereinnahmen generieren, wenn Sie das Produktionspotenzial, also die Produktivität auch des ganzen Produktionsapparates der Industrie hier in Deutschland erhöhen. Aber das wird nur zum Teil stattfinden. Insbesondere müssten Sie sehen, dass mit diesen Infrastrukturkrediten, auch wenn tatsächlich neue Investitionen getätigt werden, diese ja irgendwann auch mal wieder erhalten werden müssen, mit anderen Worten repariert werden müssen. Also es hat Folgekosten, nicht nur in der Erhaltung, sondern auch im Betrieb. Vieles muss dann quasi im Betrieb gehalten werden durch Arbeitsaufwand und dieses Personal muss auch zukünftig gezahlt werden. Das wird also sehr eng werden, mit anderen Worten. Es werden weitere Ausgaben folgen und die Steuermehreinnahmen, die stehen relativ stark in den Sternen. Mit anderen Worten, die Schuldentragfähigkeit verschlechtert sich.
Welche Vorschläge zur Verbesserung gibt es denn? Welche strukturellen haushaltspolitischen Reformen sind aus Ihrer Sicht denn notwendig?
Man müsste klar in dieses Durchführungsgesetz schreiben, dass von diesen 10% zusätzlichen Investitionen erstens auch die Länder und Kommunen diese Zusätzlichkeit erfüllen müssen und zum anderen, dass als Investitionsbegriff diese 10% mindestens, sagen wir mal 8% in Neuinvestitionen fließen müssen. Dann bleiben 2% für Reparaturen, die auf Kredit finanziert werden. Sie müssen überlegen, diese Investitionen wurden ja ehemals bereits kreditfinanziert. Sie werden jetzt quasi doppelt kreditfinanziert, was natürlich für die zukünftige Generation eine wesentliche Belastung darstellt. Und von daher würde man dann dieses Wachstumspotenzial heben und auch die Generationengerechtigkeit fördern, weil dann hat die neue Generation nicht nur die Kredite geerbt, sondern auch neue Investitionen, die sie entsprechend sinnvoll verwenden kann.
Ist denn überhaupt abzusehen, egal ob man jetzt die Brücke repariert oder eine neue Straße baut oder eine neue Brücke baut, Infrastruktur, der Nutzen davon ist ja noch relativ abstrakt. Gibt es da Berechnungsmodelle zu sagen, so, wenn diese Straße neu gebaut ist, wird es in so und so vielen Jahren so einen Ertrag bringen? Oder ist das auch alles ein bisschen, soll ich sagen, Glaskugelguckerei?
Also bei größeren Projekten macht man sicherlich eine Kosten-Nutzen-Analyse. Aber Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wenn Sie überlegen, wir sanieren die Straßen, wir entscheiden uns für gewisse Klimainvestitionen, es ist die Frage, ob dann in 10 Jahren diese Investitionen wirklich noch den Wert haben, die die heutige Generation diesen Investitionen zumisst. Wenn diese Investitionen entwertet werden, weil die zukünftige Generation oder auch die zukünftigen Notwendigkeiten sich geändert haben, dann haben wir natürlich, betriebswirtschaftlich würde man von Wertberichtigung sprechen, haben die Investitionen nicht mehr den Wert, aber die Kredite haben noch die gleiche Höhe. Dann müsste also eigentlich die laufende Generation immer Kredite zurückzahlen, die erstens den Verschleiß der Infrastruktur bedeuten und zweitens auch Wertminderung durch eine Neubewertung. Das wird überhaupt nicht überlegt in dieser ganzen Diskussion.
sagt Professor Dirk Meyer. Er ist Professor für Ordnungsökonomik an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Und ich danke ganz herzlich fürs Gespräch.
Ja, gerne.